Dann würde ich jetzt den Kollegen Privatdozent Dr. Alexander Springer vorstellen.
Aus meiner Klinik, der sich jetzt um die kinderurologischen Dinge kümmert und vorstellt.
Du hast das Wort. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Zuhörende, live und online, die angeborenen Fehlbildungen des Urogenitaltrakts ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich werde exemplarisch einige vorstellen. Eine Vielzahl von Erkrankungen, von der Niere bis zu den Geschlechtsorganen, embryologisch wenig verstanden. Behandlung heutzutage ist interdisziplinär. Die Patientin steht im Mittelpunkt. Die einzelnen klinischen Disziplinen, die Urologie, die operativen, die konservativen Fächer und die bildgebenden Fächer. Es ist nicht nur interdisziplinär, sondern multidisziplinär. Die Pflege spielt eine zentrale Rolle. Die Selbsthilfe, die vorhin schon erwähnt wurde, Metzelder, die Sozialarbeit, die Psychologie. Das Ganze ist im ständigen Kontakt mit den zuweisenden Kliniken, mit der wohnortnahen Versorgung, den Kinderfachärztinnen und gleichzeitig nach oben hin die Vernetzung mit nationalen Zentrum in den ERMs, heute in aller Munde, wo wir am AKH ein B-Zentrum für Kinderurologie und anorektale Malformationen sind. Und wir aber auch mittlerweile österreichweit einen guten Kontakt pflegen, zum Beispiel mit Linz, wo komplexe Patienten besprochen werden. Die Komplexität der Erkrankungen nimmt zu. Ich werde sowohl von dem einfachen bis hin zu den ganz komplexen, lebenslangen Erkrankungen exemplarisch ein, zwei Beispiele nennen. Beginnen mit der Hydronephrose, den Fehlbildungen der Nieren und ableitenden Harnwegen. Hydronephrose ist pränatal sehr, sehr oft diagnostiziert. Nur ein geringerer Anteil hat eine signifikante Uropathie und nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil wird dann postpartal eigentlich erst zum Patienten. Dementsprechend sehen wir viele Kinder heute mit einer pränatalen Diagnostik, postpartalem Zufallsbefund und immer seltener den eigentlich symptomatischen Patienten. Die Hydronephrose wird klassifiziert. Es gibt verschiedene Klassifikationen, die amerikanische SFU oder was wir gerne machen, einfach den Durchmesser der Hydronephrose anterior-posterior messen. Der Algorithmus bei der pränatal diagnostizierten Hydronephrose, man macht postpartal einen Ultraschall. Wenn sich die Hydronephrose im Wohlgefallen aufgelöst hat, macht man noch einmal einen Ultraschall zur Sicherheit. Wenn die Dilatation persistiert, folgt weitere Diagnostik, zum Beispiel die Refluxabklärung mittels Miktionszystrhythmogramm oder nuklearmedizinische Diuresenephrogramm. Die häufige Ursache einer Hydronephrose ist die Ureterabgangsstenose, 1 zu 1500, mehr Buben. Die Ursache ist meistens eine embryonale Stenose, kann auch ein kreuzendes Gefäß sein. Die OP-Indikation bei symptomatischen Patienten, bei Nierenfunktionsverlust oder bei zunehmender Hydronephrose. Je nach Setting, je nach Alter, offene Nierenbeckenplastik, die laparoskopische Nierenbeckenplastik und wie bereits beim Vorredner erwähnt, heute auch roboterassistiert. Eine ausgeprägte Hydronephrose mit einem Durchmesser von fast 5 cm, also eine satte Hydronephrose. Ein MAC-3-Scan, eine Szintigraphie, die zeigt, dass auf der betroffenen Seite die Nierenfunktion etwas eingeschränkt ist und gleichzeitig ein obstruktiver Vorgang vorliegt, also das Kontrastmittel nicht abfließen kann, eine OP-Indikation. Seltene Ursachen, die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten, eine Ureterabgangsstenose, zum Beispiel ein retrokavaler Ureter, wo Sie hier den Ureterverlauf auf der rechten Seite sehen, der macht hier so eine Kurve. Man muss sich das so vorstellen, dass hier der Ureter einmal um die Vena cava zieht. und hinter der Kava herum und obstruktiv wirkt. Oder hier ein Patient mit einer Hufeisenniere im MR, der beidseits eine Urethrabgangsstenose hat, hier auf der rechten Seite oder auf der linken Seite wirklich massiv. Lassen Sie mich weitergehen zu den genitalen Fehlbildungen. Ich werde exemplarisch einmal kurz über die Hypospadie reden, die komplexer sein kann, mehr Probleme macht und sehr häufig ist, genetische Ursachen hat, Umweltursachen hat, letztendlich ungeklärt ist. Wahrscheinlich hängt es viel von den Androgenen ab. Die Entwicklung des Penis ist androgen, abhängig. Störungen, wenn zu wenig Testosteron, wenn endogen Disruptors, also dem Testosteron antagonistische Substanzen wirken, ein Androgenrezeptordefekt oder die Plazenta als Hormon produzierendes Organ Probleme hat, da können Hypospadien entstehen. Meistens ist es jedoch in der Ursache unklar, ob ein Patient oder warum ein Patient eine Hypospadie hat. Hypospadie hat eine große Variabilität. Die Harnröhrenöffnung ist nicht an der Spitze des Penis, sondern liegt ventral. Der Penis ist oft nach unten gebogen. Die Vorhaut ist gespalten. Manchmal ist der Penis sehr klein. Manchmal ist bei ausgeprägten Formen das ganze Skrotum betroffen. Und dementsprechend hat man einen Fluxus von Minimalbefund, wo man mehr oder weniger nichts erkennt, bis hin zu Maximalbefunden, wo nach der Geburt sonnenklar ist, dass hier irgendwas sehr, sehr außergewöhnlich ist. Es stellen sich dann immer zwei Fragen: Soll man operieren und wenn ja, wann ist der ideale Zeitpunkt? Die Entscheidung, die man gemeinsam mit den Eltern trifft, ist abhängig von den vorhandenen Informationen, von der Angst der Eltern, von der Familienanamnese, wenn der Vater, der Onkel, der Großvater vielleicht selbst schon eine Hypospadie hatte, ist es natürlich anders in der Diskussion. Was die Gesellschaft vom Patienten oder was die Gesellschaft denkt, die Scham und so weiter. Dementsprechend gibt es heute zwei Möglichkeiten. Man wartet, bis der Patient zu alt genug ist, selbst zu entscheiden, ob er eigentlich eine ob er eine Korrekturoperation haben will. Beim Erwachsenen wissen wir, es ist eine sehr hohe Komplikationsrate. Oder man macht eine frühe Korrektur, bespricht das mit den Eltern und entscheidet dann sozusagen in dem Glauben, für das beste Kindeswohl sprechen zu können. In unserer klinischen Praxis ist es so, dass Zuwarten ganz, ganz, ganz selten von den Eltern als Managementstrategie akzeptiert wird. Wenn man operiert, dann denken wir, dass man eher früh operieren sollte. Wenn die Kinder Windeln haben, ist das Management einfach. Wir denken, dass je kleiner die Kinder sind, desto weniger Komplikationen und das ganze Management einfach ist. Die Operationen werden entweder ambulant oder mit einem kurzen stationären Aufenthalt durchgeführt. Einfache Hypospadien werden einseitig operiert, aufwendige Hypospadien heutzutage eher zweiseitig mit einer zweiten OP nach ca. 6 Monaten. Die Kinder sind ja an sich gesund, sodass anästhesiologisch der Kaudalblock, die Sedierung das bevorzugte Verfahren sind. Die Komplikationsrate bei Hypospadien ist gegeben. Kinder mit Hypospadien haben Komplikationen, wenn man in die Literatur schaut, von ganz wenig bis ganz viel. Je genauer man schaut, desto höher ist die Komplikationsrate. Am Ende ist das Outcome aber so, dass die meisten Patienten, die meisten Männer mit Hypospadie glücklich sind, eine gute Kosmetik haben und eine gute Funktion des Penis aufweisen. Ich komme jetzt schon zum Abschluss und zum komplexesten Teil als Beispiel für schwierige Patientinnen: neurogene Blase. Wenn man es genau betrachtet, ist die neurogene Blasenentleerungsstörung eigentlich keine Fehlbildung des Urogenitaltrakts, sondern eine neurologische Erkrankung. Eine der neurogene Blasenentleerungsstörung, die häufigste Ursache ist die Spina bifida, die MMC, der spinale Dysraphismus. Eigentlich eine der häufigsten angeborenen Fehlbildungen überhaupt. Heute jedoch selten, weil die meisten Schwangeren Folsäure als Substitution sehr früh in der Schwangerschaft bekommen. Und der Dr. Stanek hat es auch schon angesprochen, Kinder mit Spina Bifida auch oft abgetrieben werden. Die Spina Bifida ist komplex mit großer Variabilität, mit orthopädischen Problemen, neurochirurgischen, neurologischen Problemen, Hydrocephalus, Stuhlinkontinenz, Harninkontinenz, Niereninsuffizienz, die letzten zwei Dinge, über die ich jetzt kurz berichten werde. Die Patienten, ich habe das dir eigentlich schon, dieses Diagramm schon gezeigt, die Patientinnen mit MMC sind komplex, haben lebenslang den Bedarf nach Betreuung und sind dementsprechend, je nachdem wie das klinische Setting ist, halt sehr, sehr schwer zu behandeln. Die Orthopädie, die Kinderurologie, die Kinderchirurgie, die Stuhl- und Harninkontinenz, die die Lebensqualität extrem einschränken kann, die psychologische Betreuung, die Sozialarbeit, gerade bei Kindern, die viel pflegerischen Bedarf haben, die einmal Katheter und so weiter brauchen, da ist der Bedarf wirklich groß. Die Pflege hat eine immens wichtige Rolle, der Background, der familiäre, der gesellschaftliche und heutzutage auch die Support Groups, also die Selbsthilfegruppen, die die Patientinnen empowern und sagen, du bist nicht allein, man kann das so und so managen. Diese Kinder brauchen multidisziplinäre Behandlung und sie brauchen lebenslange medizinische Betreuung. Das Stichwort Transition ist schon gefallen. Die Blasenentleerungsstörung bei einer Spina Bifida aufgrund der Nervenversorgung, der Harnblase, im Zusammenspiel von Detrusor und Schließmuskel, die über die Zeit wird die Blasenwandarchitektur zerstört. Es entstehen Blasendipartikel, es entsteht aufgrund des hohen Drucks in der Harnblase vesikoretraler Reflux, Harnwegsinfekte, chronische Niereninsuffizienz und was den Patienten, die Patientin in der Lebensqualität am allermeisten einschränkt, die Inkontinenz. Man muss sich in Erinnerung rufen, vor der zeitgemäßen guten Behandlung von Spina Bifida, von der Blasenproblematik, war die allerhäufigste Todesursache von Kindern mit Spina Bifida die chronische Niereninsuffizienz. Die Therapieziele sind, dass man schafft, eine adäquate Harnmenge in einem Niederdrucksystem zu speichern, eine Blase zu schaffen, die sich gut füllen kann, mit der Möglichkeit, die Blase vollständig zu entleeren und zu einem Zeitpunkt zu entleeren, den die Patientin wünscht. Am Ende steht die gute Lebensqualität, der Schutz vor Harnwegsinfektionen und der Schutz vor der chronische Niereninsuffizienz. Adaptiert muss das immer sein an die Lebenserwartung, an die Möglichkeiten, an die kognitiven Möglichkeiten, intellektuellen Möglichkeiten der Patienten, im Geschick, Verständnis, dem ganzen sozialen Hintergrund, die Möglichkeit, die Patienten zu motivieren und zu sehen, wie gut die Patienten mitmachen und wie gut das Ganze gesellschaftlich eingebunden ist. Die drei Säulen sind der saubere Selbstkatheterismus, die pharmakologische Therapie und die chirurgische Therapie. Der saubere Selbstkatheterismus wird bei uns früh begonnen, in der Regel direkt nach der Geburt. Es ist einfacher, mit dem Selbstkatheterismus dann irgendwann aufzuhören, als einem Kind später, das vielleicht schon sauber ist, das einen eigenen Willen hat oder gar pubertär, beizubringen, wie man sich selbst katheterisiert. Die regelmäßige Blasenentleerung führt dazu, dass praktisch keine Infekte mehr, dass kein Rest dann mehr da ist, dass keine Infekte mehr kommen, dass die Blase eine Niederdruckblase wird. Selbstkatheterismus, vor dem viele, viele Patientinnen und Eltern erstmal Angst haben, ist in der Praxis in der Regel einfach durchzuführen. Die pharmakologische Therapie fußt auf der Hemmung der Detrusoraktivität. Der Druck in der Blase soll gesenkt werden und die Blase soll, weil sich die Blasenwand besser dehnt, ein größeres Blasenvolumen erzeugen. Dazu gibt es anticholinerge Medikamente, die man oral oder in die Blase verabreichen kann. Das bekannteste ist das Oxybutynin. invasiver, aber effektiver und langwirksamer ist die Applikation von Botox in die Harnblase. Das ist mittlerweile für viele Patienten Standardtherapie, die man alle 6 Monate wiederholt und die sehr, sehr effektiv und wirksam ist. Chirurgische Therapie wird selten benötigt, gerade bei Kindern, die frühzeitig mit Botox behandelt, regelmäßig mit Botox behandelt werden, sieht man, dass die Notwendigkeit für Chirurgie immer weiter nach hinten hinausgezögert wird. Klassisch ist die Blasenvergrößerung, die Blasenaugmentation unter Verwendung von Darm, meistens Dünndarm. Inkontinente Kinder kann man helfen, indem man den Kontinenzmechanismus verbessert, indem man den Blasenhals einengt oder im Extremfall den Blasenhals verschließt. Aus der Erwachsenenchirurgie, aus der Urologie übernommen die künstlichen Sphinkter, die man einbauen kann und dadurch Kontinenz erzeugen kann. Und bei Kindern, die nicht urinieren können oder sich nicht via naturalis katheterisieren können, das Mitrofanov-Stoma, also den katheterisierbaren Channel, wo chirurgisch meistens die Appendix vermiformis von der Blase an die Haut interponiert wird und die Patientinnen sich dann selbst katheterisieren können. So wünschen wir uns, dass glückliche Patientinnen, glückliche Eltern, die uns anlachen beim Katheterisieren, hier ist das Stoma im Nabel implantiert. Erst machen das die Eltern, die Kinder lernen das dann aber relativ früh selbst zu tun. Die neurogene Blase, und damit komme ich auch schon zum Ende, ist eine lebenslange Herausforderung. Jeder Lebensabschnitt hat seine eigenen Schwerpunkte, seine eigenen Probleme. Am Ende steht immer die Lebensqualität, die Gesundheit und das erfüllte Leben. Bei Kindern steht im Vordergrund, klar zu kommen mit der Diagnose. Die Gesundheit, das Leib und das Leben gesichert, dass die Kinder erstmal die Chance haben, sich zu entwickeln, in die Schule zu gehen. Der erste große Bruch ist dann die Pubertät beim Jugendlichen, wo Selbstständigkeit erlangt werden soll. Andere Dinge plötzlich im Vordergrund stehen, die Ausbildung, die Schule, sich selbst als sexueller Mensch kennenzulernen und dann am Ende der Übertritt in die Erwachsenenwelt, Selbstständigkeit, eine Beziehung, einen Beruf, eine Familie zu gründen. Und da ist gerade die neurogene oder der Patient mit der Spina bifida eine ganz, ganz große Herausforderung für uns. Und wir wissen, das nimmt kein Ende, sondern das wird das ganze Leben lang weitergehen. Ich komme deswegen jetzt zum Ende und beginne mit dem ersten Dia wieder. Die Patientin steht im Mittelpunkt, ist multidisziplinär. Wir haben alle Möglichkeiten, uns zu vernetzen, die Dinge gemeinsam zu besprechen und sage deswegen vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, lieber Alex, für den schönen Vortrag. Möchtest du was
sagen? In der Nachsage nochmal ein Thema, ich komme zu den Nierenbeckenplastiken zurück. Mit dem Advent der minimalinvasiven Chirurgie hat man dann sich im Gegensatz zur offenen Chirurgie dann, und das ist auch durchdiskutiert, dann die chirurgische Nahttechnik verändert und laufend angepasst. Man hat auch das Ausmaß der Resektion des Nierenbeckens diskutiert und angepasst. Und wenn man jetzt in der Nachsorge ein Kind sieht, das vor längerer Zeit operiert wurde und immer noch ein dilatiertes Nierenbecken hat, ist das dann falsch gelaufen?
Also bei uns ist der Algorithmus der, dass wir 4 bis 6 Wochen nach der Entfernung, wenn eine Drainage doppelt wird oder nach außen, einen ersten Ultraschall machen und von da weg dann eher dynamisch 3 bis 6 Monate und von da dann immer dynamischer. Es gibt Kinder, es wird resiziert immer weniger Nierenbecken. Es gibt Kinder, die schauen nach 3 Monaten aus, als wäre nie irgendwas gewesen. Und es gibt Kinder, die haben nach Jahren noch immer eine signifikante Dilatation des Nierenbeckens. Das muss man dann individuell unterscheiden. Meine Wahrnehmung ist die, dass Kinder, die Probleme haben, in der Regel sich mit Problemen dann auch wieder vorstellen, also mit einem Harnwegsinfekt oder mit Schmerzen oder mit echten klinischen Problemen, und man da dann relativ gut rausfindet, ob es ein Problem gibt.
Die Erwartungshaltung ist genau die, dass man eben nicht sagt, weil noch ein Dilatitis Nierenbecken da ist, es war jetzt alles umsonst, weil die Erwartungshaltung in den ersten 5 Jahren ist ungefähr, dass 20% der Kinder immer noch Hydronephrose zeigen, und das gilt dann eben zu zeigen, dass der Abfluss funktioniert. Oder?
Praktisch ist, wenn man den Eltern das vor der OP sagt, dass es eben manchmal länger dauern kann oder eventuell auch gar nicht verschwindet, dass man so eine Hydronephrose mit sich trägt.
Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Früher in den Anfängen haben wir auch noch, also an anderen Institutionen zum Beispiel auch, noch die MAG 3 wiederholt, einfach um das zu prüfen. Also davon ist man jetzt wirklich weggekommen, das braucht man nicht. Und genau das, was jetzt auch gerade besprochen worden ist, also wichtig ist die Drainage, der Abfluss, und nicht, dass es vielleicht jetzt schöner ausschaut als vorher. Das kann so und so sein. Gut. Ja, gibt es sonst vielleicht noch irgendwelche Fragen? Vielleicht ein Hinweis bei den Patienten, die, sagen wir mal, proximale Hypospadien haben, also diese sehr aufwendigen, die haben wahrscheinlich doch eine höhere Rezidivrate als die, die weiter penil oder distal sind. Und gilt das da auch für die für das Alter, wann man das machen soll? Oder ist das da, gibt es auch Möglichkeiten, wenn, sagen wir mal, das Organ, das Geschlechtsorgan sehr, sehr klein ist, aber auch letztendlich der Altersbereich sinnvoll ist, da das irgendwie zu vergrößern, hormonell? Gibt es da irgendwas?
Ja, in der Regel geben wir präoperativ Androgene, entweder Testosteron IM oder Dihydrotestosteron als Salbe, aus zweierlei Gründen, weil zum einen die OP dann offensichtlich einfacher ist, wenn das Organ größer ist, und zweitens eigentlich auch die Mehrzahl der Leute sagen, dass das Wachstum substanziell und langfristig ist, also auch der Patient dann am Ende einen größeren Penis hat, und das schadet nicht.
Nein. Gut, im Chat sehe ich jetzt nichts. Dann gehen wir, glaube ich, weiter. Magst du den nächsten ankündigen dann? Herzlichen Dank.
So, danke sehr.